Das Wagnis lohnt sich, verlass dich auf den Herrn. Der Predigttext steht in Sprüche. Wer die Bibel dabei hat, kann aufschlagen. Kapitel 3, zwei Verse, Vers 5 und 6. Ich lese uns das vor, nach der Elberfelder. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütz dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Wege. Das ist mein Taufspruch gewesen, als ich damals getauft wurde. Und dieser Spruch hat mich in den letzten Monaten sehr stark begleitet. Unabhängig von Geschwistern habe ich den oft per WhatsApp und so geschickt bekommen. Immer wieder. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder neu herausgefordert werden als Christen, unser Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Weil wir alle in unserem Leben, wie wir es eben in diesem Lied gehört haben, Stürme haben, die uns bedrohen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du in deinem Leben schon manchen Sturm erlebt hast. Vielleicht bist du gerade in so einem Sturm. Vielleicht hast du momentan das Gefühl, so wie die Jünger in dem Boot mit dem Herrn Jesus unterwegs waren, dass du absäust. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus sich gar nicht kümmert darum, ob du absäust. So wie es damals war dort auf diesem See. Er schlief und die Jünger kämpften um ihren Leben. Manchmal ist es so in unserem Leben auch als Christen, dass wir das Gefühl haben, dass der Herr sich nicht um uns kümmert. Interessiert dich das nicht, Herr, dass wir sterben? Sagen die Jünger. Ist es vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen auf deinem Herzen die Frage? Herr, interessiert dich das nicht, dass in meiner Familie immer mehr Probleme kommen? Dass meine Ehe fast kaputt geht? Dass meine Kinder durchdrehen? Dass ich das Leben nicht mehr im Griff bekomme? Dass alles kaputt geht? Dass mein Geschäft kurz vor dem Ruin ist? Dass die Menschen, die ich lieb, krank sind. Bruder Wesley hat mal ein Zitat gesagt. Der Glaube, der starke Glaube sieht die Verheißungen Gottes und schaut nur auf sie allein. Lacht über die Unmöglichkeit und ruft, es wird geschehen. Geschwister, das ist ein Satz. Der Glaube, der starke Glaube, sieht die Verheißungen Gottes und schaut nur auf sie allein. Lacht über die Unmöglichkeit und ruft, es wird geschehen. Geschwister, nichts ist sicherer, als dass, wenn wir von ganzem Herzen zum Herrn rufen, dass er hört. Nichts ist sicherer als das. Das Problem, was wir haben, dass Gott oft ein anderes Timing hat als wir. Wir möchten Gott so oft vorschreiben, Herr, nun komm mal in die Puschen. Langt jetzt. Aber wisst ihr, warum Gott so entspannt ist? Weil er ewig ist. Wir klammern und zittern hier auf dieser Welt, wenn wir 70, 80, vielleicht 90 werden. Gibt auch Leute, die sind über 100 geworden. Aber irgendwann ist es vorbei, oder? Deswegen klammern wir uns. Ist auch normal, wir wollen ja alle leben. Aber Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung. Die Bibel sagt, ein Tag bei ihnen ist wie 1000 hier. So 2000 Jahre ist für Gott nur so 2 Tage. Kurzurlaub für ihn. Und es ist immer wieder ein Wagnis, wenn wir auf den Herrn uns verlassen. Und ich habe 5 Punkte aus diesem Text. Der erste Punkt. Wenn hier steht, verlass dich oder vertraue auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn. dann bedeutet das, dass man Vertrautes und Gewohntes aufzugeben hat. Sich auf den Herrn einzulassen heißt, ich muss meine Position aufgeben. Und da gibt es in der Bibel Beispiele für. Der Vater des Glaubens ist Abraham. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mal aufschlagen im 1. Mose Kapitel 12, Vers 1. Im Ur in Chaldea kam der Abraham her. Zu der Zeit war das die Hochburg, was so für Geschäftsleute war. Und in dieser Zeit, da steht in 1. Mose Kapitel 12, 1 folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham, so wie er zu dir auch manchmal spricht. Er sprach zu ihm. Dafür sollten wir ihn eigentlich anbeten, dass er mit uns spricht, oder? Wo werden wir abbleiben, wenn der Herr nicht mit uns reden würde? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was für ein Vorrecht es ist, dass Gott mit dir spricht? Wir sollten eigentlich täglich auf die Knie liegen und sagen, Herr, dass du mit mir redest, das ist ja genial, oder? Bist du dir, du bist der König aller Könige, du bist dir Zeit für mich. Sprichst in mein kleines Leben hinein. Meine kleinen Sorgen sind dir so wichtig, dass du den ganzen Thron um dich vergisst und guckst nur auf mich. Welch ein Gott. Abraham, Gott sprach zu ihm. Und was sagt Gott? Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters, drei Bereiche, in das Land, das ich dir zeigen werde. Was? Gott sagt nicht, wohin. Das macht er doch oft in unserem Leben auch, oder? Gott sagt, vertrau mir und geh. Und sag, Herr, wohin? Vertrau mir einfach. Ja, aber wohin? Ruhe. Und damit haben wir ein Problem, oder? Wir möchten wissen, klar, Moment, Herr, wo geht's hin? Kielkamp 29a, oder wo willst du mit mir hingehen? Er sagt, sag ich dir nicht. Du musst mir vertrauen. Und damit hast du und ich ein Problem. Weil wir als Menschen vom Sichtbaren gefesselt sind. Wir möchten, dass Gott kommt mit einer Landkarte und sagen, da und da und da. Ja, dann gehen wir. Es hat nichts mit Glauben zu tun, weil du dann siehst und gehst. Glauben heißt nicht sehen und gehen. Und damit haben wir Probleme. Aber du wirst Gott nie erfahren, wenn du diesen Weg nicht gehst. Und das sind keine leichten Wege. Ich sagte einfach, Abraham, geh mal aus deinem Land. Moment mal her, hier, meine Herde, die ist super versorgt. Hier können wir richtig Geld verdienen. Ja, das weiß ich. Aber geh mal da raus. Schon dreist, was Gott manchmal so macht, ne? Dass er uns so rausnimmt aus das Leben. Merkt ihr mal, Gott kann dir nie eine neue Perspektive in dein Leben zeigen, wenn du immer auf deinem alten Weg bleibst. Wenn du neue Erfahrungen glauben musst, da muss Gott dich auch auf ganz neue Wege führen. Die schmecken uns manchmal nicht. Aber dann wirst du neue Erfahrungen machen. Verlassen bedeutet, Vertrautes und Gewohntes aufzugeben. Das ist nicht so einfach. Ne? Der Auszug Israel aus Ägypten. Ihr wisst ja, diese Geschichte im zweiten Buch Mose. Israel durch Götzendienst in Gefangenschaft. Und dann waren die da schon eine ganz schön lange Zeit. Ne? 400 Jahre ungefähr, 430 sagen andere, 400 Jahre ägyptische Gefangenschaft. Eine Generation damals so 60, 70 Jahre, das heißt so ja, 6 Generationen. Das ist schon was, oder? Also 400 Jahre ist schon eine Zeit, oder? 400 Jahre in Sklavendienst bedeutet, man hat sich dran gewöhnt. Ja, wir sind Sklaven, Punkt. So wie du vielleicht sagst, ja, ich bin Alkoholiker, ich muss immer trinken, Punkt. Ich habe Probleme mit Drogen, Punkt. Ich bin notorisch irgendwie ein Flucher, Punkt. Man gewöhnt sich manchmal an Sünde, oder? Vielleicht hast du dich in deinem Leben auch schon dran gewöhnt, dass du so bist, wie du bist. Und es ist dem Satan gelungen, dass du nicht glaubst, dass Gott dich verändern kann. Du musst nicht in deinem Zustand bleiben. In der Bibel steht, dass Gott ein Gott ist, der Neuanfänge. Dass Gott Dinge verändern kann, wo du nur träumst. Gott kann das kaputteste Leben gesund machen. Gott kann den verrücktesten Menschen drehen in sein Bild. Die Bibel ist voll von Menschen, die gescheitert sind und Gott hat ihr Leben völlig umgekrempelt im Positiven, weil sie sich auf ihn eingelassen haben. Glaube nicht, dass dein Leben so sein muss, wie es ist. Das erzählt der Teufel dir. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, auch in dein Leben. Aber du musst dich einlassen auf dieses Wagnis. Israel war da 400 Jahre und dann kam dieser Tag, 2. Mose Kapitel 12, Vers 51, und es geschah eben an diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Nach 400 Jahren. Jetzt können wir uns vorstellen. Also in Ägypten, da war man ja auch die Wüste gewohnt. Man wusste, wie schwer das ist, ne? Ihr stellt euch mal vor, ihr seid 400 Jahre unter dieser Kriegsherrschaft Ägypten und plötzlich sollt ihr gehen. Man gewöhnt sich auch so im Leben. Nee, warum Ägypten eigentlich? Das Essen ist gar nicht so schlecht. Gut, wir müssen hier zwar viel arbeiten, aber so schlecht ist es ja auch nicht, oder? Wer weiß, in der Wüste, da sind Skorpione, Schlangen, da komme ich um, da gibt's nichts zu trinken, nichts zu essen, oder? Das waren genauso Menschen wie du und ich. Und nach 400 Jahren gewöhnt man sich an Dinge. Ja, wir sind zwar Sklaven, es ist nicht das coolste Leben, aber besser als in der Wüste zu verrecken, oder? Und plötzlich kommt der Tag und Gott sagt raus. Ja, Moment mal, Wasser? Wie viel haben wir da? Eine Flasche. Ja, wir sind so knapp 3 Millionen Menschen. Langt. Wie viel essen? Ein Brötchen. Langt für 3 Millionen Menschen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen. So war das. Wir sagen immer, ja, die sind gegangen, die haben sich gefreut. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Da waren auch Ängste. Das merken wir später in der Wüste, als die Verfolgung war. Ja, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Da gab es Knoblauch, Melonen, Trinken, Essen und alles. So wie wir, ne? Wäre ich doch bloß nicht Christ geworden, könnte ich die Leute weiter abziehen und betrügen, hätte ich Geld ohne Ende. Warum bin ich Christ geworden? Könnte ich saufen, Party machen, Leute abziehen, Leben genießen. Oder? Jetzt bin ich Christ, jetzt will ich ehrlich, jetzt kriege ich einen Schlag nach dem anderen. Ich gebe zu, dass ich zu schnell gefahren bin, muss meinen Lappen abgeben. Hätte ich doch gelogen. Oder? Der Auftrag, der war so gut wie sicher, bis ich anfing, ehrlich zu werden, hat der gesagt, nee, entweder du machst das schwarz oder gar nicht. Und ich konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Ja? Dann setzen wir uns in ein Auto und sagen, Halleluja, Herr, wie ich liebe dich. Alles ist herrlich mit dir, oder? Nee, dann sind wir manchmal ärgerlich und sagen, Mensch, wäre ich doch bloß ohne diesen Jesus unterwegs. Ja? Siehst du, einfach, Ägypten war das auch. Israel. Und dann der biblische Glaube. Wisst ihr, was biblischer Glaube ist? Lona, ihr Taufspruch. Die kleine Karte, die ich meine Schwester geschenkt hat vor, was weiß ich, 30 Jahren. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, 29. Glückselig, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das Schwerste im Glaubensleben, oder? Ja, Herr, ich gehe, aber dann zeig mir mal auf Video, wo es hingeht. Dann sagt er, nein, das Video drehen wir unterwegs, mit mir zusammen. Und wir möchten gerne die Kassette vorhaben. Gib mir Herrn einen Stick her, ich möchte den Weg sehen. Nein, gibt's nicht. Später, am Ende deines Lebens, gibst du. Dann wirst du dich wundern, wie ich dich geführt habe. Was scheinbar aussah, dass ich dich im Stich gelassen habe, war die wichtigste Zeit, dich in mein Sohnesbild hineinzuformen. Die Tage in deinem Leben, wo du dachtest, ich habe dich verlassen, waren die Tage, wo ich dich von allen anderen freimachen wollte, damit du kapierst, dass du nur auf mich mein Leben bauen sollst. Die Tage, wo du dachtest, mich lässt das kalt, dass du weinst, da habe ich manche Träne vielleicht auch über dich geweint. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dich jemals aufzugeben. Manchmal ist mein Herz zerbrochen, als ich dich sah. Ich hätte so gerne eingegriffen und ich hätte dir so gerne gezeigt, ich bin bei dir. Aber dann hättest du nie deine Erfahrung gemacht. Aber mein Kind, eines Tages wirst du mein Angesicht sehen. Und dann wirst du kapieren, dass alles seinen Sinn hatte. Biblischer Glaube, nicht sehen und doch glauben. Im Alten Testament gibt es eine wahnsinnige Bibelstelle, die ist unglaublich, seitdem ich die Predigt von Hans-Peter Heuer darüber gehört habe. Grube in einer Wüste, oder so heißt der Titel. Googelt das, mein Sermon, Hans-Peter Heuer, 2. Könige 3, 16. Eine der besten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe. 2. König 3, Joram von Israel, Krieg gegen die Moabiter. Lest das mal heute Abend. 2. König 3, das ganze Kapitel, lest mal. Unglaublich, was da passiert. Die Israeliten und Juda tun sich zusammen, wollen Krieg führen gegen die Moabiter, gehen da ziemlich lange durch die Wüste, sind irgendwann Knille. Kurz vorm Tod. Wisst ihr, was dann steht? So spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Die sollten Gruben bauen in der Wüste. Zu dem Zeitpunkt waren die kurz vorm Verdursten. Das ist ein toller Gedanke, ne? Das ist ein super Ratschlag, wenn jemand kurz vorm Verdursten ist, dass er nochmal in ein ganz tiefes Loch in eine Wüste gräbt bei 60 Grad oder so, ne? Das ist doch logisch, oder? Das wäre eigentlich, hätte er gleich schon sein Grab schaufeln können, denn nach der Grube, die er gegraben hätte, wäre er klinisch tot, oder? Letzte Anstrengung, kein Wasser mehr, auch noch da noch eine Grube graben, Donny Bartre, auf Wiedersehen. Merk dir mal eins. Wenn Gott sich in dein Leben verherrlicht, dann führt er dich in Situationen, die menschlich unmöglich sind. Unmöglich. Da denkst du, jetzt ist aus, die Maus. Und Gott sagt, nix aus, Andy Mickey Maus, bei mir geht's jetzt erst los. Was für ein Ratschlag. Die wandern in der Wüste, sind am Verdursten und dann kommt Gott und spricht, grab mal eine Grube. Das macht Gott doch in dein Leben manchmal auch, oder? Du bist völlig knille am Ende, hast das Gefühl, dass du nicht ein Millimeter mehr weiterkommst und ausgerechnet dann will Gott von dir etwas fordern. Du sagst, ich kann nicht, doch, kannst. Hast du schon mal erlebt, wo du selbst völlig versagt hast, plötzlich ruft dich jemand an und möchte sein Leben Jesus übergeben. Du sagst, Moment mal, ich kann nicht, ich bin selbst erst in Sünde gefallen und so und ich kann dir die Nummer von Bruder X. Nein, 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 du, ich möchte mit dir reden. Habt ihr schon in eurem Leben gemerkt, dass Gott manchmal ganz unmögliche Dinge hineinspricht in unserem Leben, die wir tun sollen? Und wisst ihr, was dann da steht? Also, grabt eine Grube. Und jetzt sagt Gott, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen in Vers 17. 2. König 3, 17. Ihr werdet keinen Wind sehen, ihr werdet keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, so dass ihr trinken könnt und eure Herden und euer Vieh. Wellnessprogramm Gottes. Wolwig-Wasser, das Beste, was es gibt, persönlich vom Herrn. Das müsst ihr mal vorstellen, das macht Gott. Aber nicht sehen. Aber wir hätten gesagt, schwarze Wolke, Gewitter, wir graben. Aber die haben gegraben, 60 Grad in der Sonne. Das ist Glaube. Glaube heißt graben, wo du merkst, mach jeder Schaufel, ich krepier gleich. Und Gott sagt, nein, du krepierst schon nicht. Regen kommt gleich. Aber wenn ich das bestimme. Bruder, Schwester, grabe weiter. Vertraue weiter in deiner Krise, in der du steckst. Schmeiß jetzt nicht hin. Schmeiß jetzt nicht hin. Gott ist kurz davor, ein Wunder in dein Leben zu tun. Bist du an deinem Punkt, wo du sagst, ich schmeiß jetzt alles hin. Ich habe den Glauben an meinen Sohn, an meinen Mann, an mich selbst und an meine Lebenssituation aufgegeben. Meine Kinder, ich glaube, jetzt geht alles den Bach runter. Bist du kurz davor, die Glaubensflinte wegzuschmeißen? Halt sie fest. Gott ist kurz davor, ein Wunder in dein Leben zu tun. Halt fest. Und sag, Herr, wenn die Welt untergeht, ich halte deine Verheißung fest. Es wird Wasser kommen in diese Grube, auch wenn keine großen Wolken da sind. Wisst ihr, was biblischer Glaube ist? Zu danken, wenn man nichts sieht. Ein Bild gesprochen, 50 Grad, keine Regenwolke in Sicht und dann stellt man sich hin und sagt, Herr, ich bete dich an, dass es regnen wird. Danke für das herrliche Wasser, das wir demnächst trinken werden und weitergraben. Und was passiert dann? Wasser kommt. Ich war letztens unterwegs mit meiner Frau. Wir wollten Eidelstedter Platz fahren, kennt ihr einige, ne? Jetzt tun die da, restaurieren da das Parkhaus. Man hat davor schon nie einen Parkplatz da gekriegt. Parkhaus wird restauriert. Ja, da kannst du eigentlich zu Fuß hingehen. Meine Frau, so brauchen wir gar nicht hinzufahren. Ich habe vor der Ampel gesagt, nicht, Herr, schenk mir einen Parkplatz, sondern, Herr, ich danke dir für den Parkplatz. Bin gefahren, rechts ran. Kaum fahre ich rechts rein, fährt einer raus, ich rein. Gott wollte mir damit etwas zeigen. Bist du in finanzieller Not? Dank den Herrn jetzt schon für die nächsten Aufträge. Nicht, Herr, schenk mir Aufträge. Herr, danke für die Aufträge, die kommen. Ich weiß nicht, was dich quält. Dank ihm, dass er eingreift. Verlassen bedeutet, Vertrautes und Gewohntes aufzugeben. Aber nur so erfährt man etwas. Das Zweite. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich auf den Herrn. Wer ist denn dieser Herr? Ist das Herr Müller, Herr Meier? Nein, es ist der Herr, es ist Yahweh. Es ist der Herr. Ich bin der, ich bin. Ich bin der ewig Seiende. Ich werde sein, der ich sein werde. Dieser Herr ist es. Wisst ihr, wir haben nicht irgendwie so einen Wald- und Wiesengott. Irgendwie so eine undefinierbare Gestalt, der da irgendwo im Universum rumkrebst. Sondern es gibt ein wunderbares Wort über Gott. 1. Mose 16, Vers 13. Als Hagar in der Wüste mit Ismael ist, da sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Weißt du, wenn du jemanden siehst, dann musst du ihn im Blickfeld haben, oder? Gott hat dich im Blickfeld. Das musst du dir mal vorstellen. Du bist im Vergleich zu den Galaxien, die es gibt, nichts von der Größe, nichts. Du würdest gar nicht sichtbar sein. Gott sagt, ich sehe dich. Wie, du siehst mich? Ich sehe dich. Wenn ich jemanden sehe, was muss ich tun? Ich sehe euch jetzt. Ne? Was tun wir? Wir haben Blickkontakt, oder? Merkt ihr das? Gott hat Blickkontakt mit dir. Und wenn du Blickkontakt hast mit jemandem, wo stehst du dann? Vor ihm. Du bist nicht alleine. Dein Herr steht vor dir und sagt, guck mir in die Augen. Ich bin da. Lass dich doch nicht alleine, mein Kind. Das ist der Herr, Gott, der mich sieht. Gott ist allgegenwärtig. Psalm 139. Müsst ihr mal heute Abend lesen. Genialer Psalm. Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheuel, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Bruder, Schwester, Gott ist da. Vielleicht ist es um dich rum, dunkel, in dir auch. Aber Gott ist da. Merk dir mal, es gibt keine Dunkelheit, die größer ist als Licht. Schon mal aufgefallen? Kannst in einen Keller gehen, Riesenraum, alles dunkel, nimmst einen kleinen Streichholz, so klein. Und dieses kleine Streichholz, wenn es angeht, die ganze Dunkelheit kann dieses kleine Licht nicht kaputt machen. Schon mal aufgefallen? Ist es nicht herrlich? Gott sagt, ich bin das Licht. Er sagt nicht so ein bisschen, die Sonne. Wisst ihr, dass wir in der Ewigkeit keine Sonne mehr haben werden? Das Lamm ist ihre Sonne. Christus wird so strahlen, wir brauchen keine Sonne mehr. Dieser Jesus wohnt in dir. Deswegen hör auf zu sagen, ich komme hier nicht aus dem Dunkel raus. In dir ist das Licht der Welt. In dir ist Christus. Gott ist allgegenwärtig. Daniel Kapitel 3, die drei Freunde. Nebukadnezar wollte, dass die Götzendienst betreiben und da Anbetung haben. Und die sagen, alle drei, nö, machen wir nicht. Ja, dann müsst ihr in den Ofen rein, in den Feuerofen. Dann gehen wir da rein. Daniel Kapitel 3, Vers 17. Und da sagen die, ob unser Gott, den wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob er es nicht tut, es sei uns jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Standbild, das du aufgeteilt hast, nicht niederwerfen. Das ist eine Aussage, oder? Ja, ob ich lebe oder sterbe, ich bleibe trotzdem bei dir. Das wollten sie damit sagen. Naja, und der König sagte, na gut, wenn ihr das so wollt, dann muss ich euch den Kopf kürzer machen. Und dann guckt dieser König da rein in diesen brennenden Ofen. Vers 25. Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen, und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Gottessohnes. Moment, da waren doch drei reingeschmissen. Wer war denn da der vierte? Christus. Der Herr Jesus ist mal kurz mit in den brennenden Ofen reingegangen. Das macht er mit dir auch. Du bist in Not und in dieser Not sitzt er neben dir und sagt, willkommen, ich bin da. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass Gott uns in Not reinschmeißt und er guckt wie Nebukadnezar vor diesen Ofen. Nein, unser Gott geht mit in den Ofen. Das haben wir alles erlebt, oder? Wir sind Geschwister, die haben vor 1, 2, 3 Jahren mit ihrem Leben gekämpft. Und wenn man so etwas Existenzielles hat, wo es um alles geht, nicht so um eine Grippe oder um Husten, sondern wo es um Leben und Tod geht. Ihr hättet dabei sein müssen, was unser Bruder Maiko für ein Zeugnis gegeben hat in Schloss Sanka. Mir sind die Tränen da echt gekommen. Das hat mich so bewegt. Was Angelo erlebt hat, was Silvia erlebt hat und Nina und was ihr alles erlebt hat. Wie Gott euch da durchgetragen hat, oder? Mann. Da hört jedes fromme Gequatsche auf, wenn man in so einer Situation ist, ne? Da zieht man blank, oder? Und das habt ihr erlebt, oder? Wie ihr da war. Wie ihr euch da rausgeholt habt. Gott ist dabei. Der Nebukadnezar, der hat nicht schlecht geguckt, oder? 3 reingeschmissen und 4 guckte. Der hat schon gedacht, ich habe gestern ein zu viel Training gehabt, oder was? Nee, ist real. Ich habe in einer wunderbaren Predigt gehört, eine Auslegung dazu, die hat mich sehr gefallen. Ich glaube, ich habe sie dir auch geschickt. Und da sagt er, weißt du, warum wir Christen manchmal im Feuerofen sind? Damit die Nebukadnezars dieser Welt den 4. erblicken. Das ist eine Aussage, oder? Weißt du, wenn du in Prüfungen hineinkommst, dann will Jesus dein Umfeld zeigen, wer er ist. Und er will dir ganz neu zeigen, wer er ist. Gott ist allwissend. Er weiß alles. 2. König, Kapitel 6, ab Vers 8, müsst ihr mal lesen. Da wollte jemand immer Krieg führen mit Israel. Elisa, der Prophet, war da. Interessante Sache, was Gott alles so macht. Der König von Aram, der wollte Krieg gegen Israel führen und hat in sein Schlafzimmer den Plan entwickelt. Und Gott hat das Elisa offenbart. Und der hat immer gesagt, Moment, der will da morgen hin, weg da. Und dann hat der König Aram gesagt, weißt du was, wir haben ja irgendwie einen V-Mann bei uns, du. Das kann doch nicht sein. Und dann sagen sie, nee, einen V-Mann haben wir nicht. Aber dieser Elisa, den offenbart Gott alles, was du da heimlich in dein Schlafzimmer erzählst. Müssen wir mal vorstellen, was Gott macht, oder? Die Feinde wollen intelligent nachdenken, wie können wir Israel ausrotten? Und Gott sagt, okay, kein Problem, Elisa, das hat er gerade eben gesagt. Ist das nicht gewaltig? Wie Gott sich annimmt, das macht er mit dir auch. Wie oft bist du bewahrt gewesen in deinem Leben, oder? Hast du das nicht auch schon erlebt, dass du Dinge tun wolltest und dann hat Gott dir gesagt, mach es nicht? Oder? Wie oft hat Gott schon gnädig seine Hand in dein Leben hineingelegt, oder? Wo du dachtest, Mann, wäre ich da Auto gefahren, ich wäre da in den Unfall mit verwickelt gewesen. Oder Mann, hätte ich das da gemacht, dann wäre das passiert, oder? Ich finde das so gewaltig, wie Gott handelt. Gott ist allwissend und Gott ist allmächtig. Könnt ihr mal nachlesen. Im 2. Buch Mose, Kapitel 8, diese 10 Plagen von Israel. Und da war die 4. Plage, wir werden morgen etwas da hören in der Erbauungsstunde. Jetzt verliere ich hier schon meine Spickzettel. Die bleiben hier bei mir. Da war die 4. Plage, Stechfliegen. Die haben wir momentan auch so. Stechfliegen, ne? Kein Bremsen, keine Ahnung, was das für Viecher war. Wisst ihr, was da steht? Vers 18. 2. Mose 8, 18. Ich werde aber an jenem Tag das Land Goshen, an dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliege sein wird, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Wir müssen uns vorstellen, das ganze Land kommt Gericht, die ganzen Stechfliegen im ganzen Land und Gott sagt im Land Goshen, liebe Fliege, keiner von euch darf da rein. Und wisst ihr, was passiert? Das ist unglaublich. Nicht eine Fliege da in diesem Land. Das müsst ihr dir mal vorstellen. Unser Gott lenkt diese Fliegen dort. Ne? Der gibt den Befehl und sagt, keiner traut sich auch nur annähernd in dieses Land Goshen rein. Und die ganzen Mücken und Fliegen müssen sagen, ei, ei, Sir. Merken wir etwas? Dieser Gott ist dein Gott. Dieser Gott ist dein Gott. Dieser Gott ist in dein Leben. Merken wir, dass wir ihm vertrauen können? Man kann ihm wirklich vertrauen. Gott ist allmächtig. Unglaublich, was Gott macht. Und dann sagt er, darauf ging Mose von Pharao, Vers 27, und der Herr tat nach dem Wort Mose und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao und von seinem Hof. und von dem Volk. Und dann steht da, nicht eine blieb übrig. Das musst du dir mal vorstellen. Da waren Milliarden von solchen Viecher. Mose betet und Gott sagt, okay, ich nehme sie weg. Und wie viele waren noch da? Nicht einer. Sieh mal, und das ist genial, was Gott macht. Das Dritte, was wir lernen, dieses Wagnis, sich auf den Herrn zu verlassen, ist von ganzem Herzen. Verlass dich auf den Herrn von was? Von ganzem Herzen. Und Geschwister, das ist oft unser Problem, dass wir dem Herrn nachfolgen mit einem geteilten Herzen. Dass wir ihm nicht ganz vertrauen. Und merk dir jetzt diesen Satz. Alles das, was du nicht abgibst in Vertrauen an Gott, wird der Teufel gebrauchen und bricht dir das Genick. Es ist klug, Gott nicht 99% deiner Probleme anzuvertrauen. Auch nicht 99,9. Es langt nicht. Du musst ihm alles geben. Du musst sagen, Herr, hier bin ich. Nicht 99%, Christian. Nicht 99,99%. 100%. Ein Bruder hat mal gesagt, nur in einen gebrochenen Herz senkt sich der Himmel hinein. Nur in einem gebrochenen Herzen. Und wisst ihr, das müssen wir lernen. Wenn wir dieses Wagnis mit Gott gehen, dann merken wir auch, dass wir an uns selbst zerbrechen. Weil wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir merken, Herr, ich komme nicht weiter. Ich kriege das hier nicht gelöst. Und dann sind wir zerbrochen vor ihm. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Wenn wir den Herrn vertrauen, dann müssen, und der Herr führt uns in Schwierigkeiten, dann müssen wir nicht immer sagen, die Schwierigkeiten, das liegt so in uns, okay? Aber wir müssen neu fragen, Herr Jesus, du hast es zugelassen, was willst du mir sagen? Nicht immer die Probleme müssen weg, sondern mal still zu werden, Herr, was willst du mir sagen? Kannst mal machen und ganz ehrlich den Herrn das dann zu übergeben, dann wirst du Wunder erleben. Das Vorletzte, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es gibt ja so kluge Leute, die sagen, wenn man Christ ist, dann muss man den Verstand vorne an der Garderobe abgeben. Das stimmt nicht. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den dürfen wir auch einsetzen. Jesus selbst sagt das in Lukas Kapitel 14, die Verse 28 bis 33. Sagt er, wenn jemand Krieg führt, setzt er sich erstmal hin, überlegt, was brauche ich da und so. Und wer sich jemand auch bekennen will, soll er auch die Kosten überschlagen. Und das ist auch nicht intelligent von uns Christen, wenn wir sagen, ach, ich gebe einfach mal mein Geld aus und am Ende des Monats wird der Herr schon helfen. Ja. Vielleicht solltest du doch mal ein bisschen rechnen, dass das auch hinkommt. Wisst ihr, ich sage jetzt etwas, auch wenn ihr mich danach steinigt. Ich glaube, dass auch viele Sinti in finanziellen Nöten kommen, weil sie nicht richtig wertschaften. Das ist nicht das Problem vom Herrn Jesus, sondern wenn ich eben halt nur 200 Euro habe und kaufe meinen Sohn für 180 schöne Turnschuhe und habe dann noch 20 Euro für mich, und kann damit eben halt nicht mehr die Rechnung bezahlen, dann ist das Problem nicht der Herr Jesus, sondern weil ich falsche Prioritäten in mein Leben setze. Wenn ich 1.000 Euro habe, dann kauf doch, was du willst. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen auch ganz neu lernen. Und wisst ihr, was ich auch sage? Das liegt mir der Herr aufs Herz. Wir müssen alle von unserem hohen Ross runter. Wir müssen alle lernen, auch mit weniger zufrieden zu sein. Weißt du, wir weinen, wenn wir nur noch einmal im Monat zum Steakhouse essen gehen, dann weinen wir schon. Leute, es gibt Leute, die haben heute nichts zu essen. Ja. Vielleicht müssen wir da auch neu unser Verstand einsetzen. Auch ganz ehrlich den Herrn das so zu sagen. Und wisst ihr, warum es, unser Verstand dürfen wir mit hineinnehmen, aber wir müssen auch merken, unser Verstand ist begrenzt. Egal wie intelligent wir sind. Und die Bibel sagt zum Teil auch verfinstert. Und darf sich nicht als Maßstab meines Handelns im Reich Gottes erweisen. Wisst ihr, warum nicht? Das lesen wir in Hiob, Kapitel 42. Da steht, in Hiob 42, ab Vers 3. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du sollst mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das sagt Hiob. Er sagt einfach, Herr, ich habe gar nichts kapiert von dir. Ich habe zwar fromm gesprochen, aber eigentlich habe ich dich gar nicht erkannt. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, mit unserem kleinen Gehirn zu denken, den Herrn erkennen zu können. Ist ja lächerlich, oder? Also wenn ich Gott mit meinem Intelligenz greifen könnte, dann würde ich an ihn nicht glauben. Das ist ja nicht größer als ich. Ja. Und wisst ihr, in Lukas 18, 27, da steht, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Das heißt, wenn ich mit menschlicher Logik rangehe an Dinge in mein Leben, dann werde ich immer nicht weiterkommen. Manche sagen, ja, aber wir sind ja Menschen. Ja, das stimmt. Aber wir sind Christen. Und in einem Christ wohnt Gott. Dann gucken die mich immer ganz verrückt an. Ja, aber wir sind ja Menschen. Ja, das stimmt. Aber in dir ist Gott. Durch Christus. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das neu verstehen. Ich darf meinen Verstand einsetzen, ja, aber mein Verstand ist auch begrenzt. Und jetzt sage ich etwas, wovon ich selbst betroffen war. Ihr wisst ja, dass ich gesundheitlich so ein bisschen Probleme habe, müssen noch ein paar Tests gemacht haben, dürft weiter für mich beten, nächste Woche, übernächste Woche kommen noch andere Ergebnisse. So. Und dann gibt es ja so eine Suchmaschine, fängt mit G an, hört mit E auf. Und da kann man ja alles reingeben. Und da habe ich auch reingegeben. Und da habe ich einen Schock gekriegt über manche Dinge. Oh, was ist denn jetzt? Und ich habe gemerkt, dass der Satan auf meine Nerven Klavier gespielt hat. Den ganzen Tag. Und ich bin in Depressionen und Angstzustände hineingekommen. Bis ich gemerkt habe, dass ich mein Vertrauen auf den Herrn setzen muss. Und der Herr stand neben mir und hat gesagt, wenn du noch einmal googelst, dann hau ich dir persönlich eine runter. Wenn du noch einmal googelst, werde ich nicht einen Meter mit dir mitgehen. Und ich lasse dich da. Du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder du vertraust mir ganz und du musst jetzt lernen, deinen ganzen Verstand in meine Hand zu legen. Und das habe ich getan. Und seit dem Tag ist ganz tiefer Friede in meinem Herzen. Wisst ihr, was ich glaube? Dass der Satan diese Suchmaschine gebraucht, um viele Menschen nervlich kaputt zu machen. Es gibt immer mehr Leute, die mit jeder Kleinigkeit googeln und dann suchen sie irgendwelche Dinge. Die gehen zum Arzt oder keine Ahnung, die haben 2 Tage Nasenbluten, dann googeln sie und dann heißt es, sie haben einen Gehirntumor im Endstadium. Sie können sich eigentlich gleich umbringen. Geschwister, ich warne euch davor. Betet dafür, dass Gott euch einen guten Arzt schenkt und dann spricht mit diesem Arzt im Vertrauen, dass Gott diesen Mann segnet. Und lasst diesen ganzen anderen Zirkus. Das Letzte. Verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt kommt es. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, dann ebnet er deine Wege. Und jetzt passt gut auf. Hört mal gut zu. Erkenne ihn auf deinen Weg, dann ebnet er deinen Weg. Wisst ihr, das ist auch unser Problem. Wir wollen den Weg wissen. Da steht er aber nicht. Da steht, betrachte ihn, dann ebnet er den Weg. Und das ist unser Problem, was wir haben. Wenn wir den Herrn vertrauen, dann wollen wir den Weg wissen. Und der Herr sagt, nein, du musst mich erkennen. Und wenn du dich mit mir beschäftigst, zeige ich dir den Weg. Das ist ein Schlüssel. Den hat Gott mir in der Stille offenbart. Diesen Satz, seit dem 18. Lebensjahr kenne ich ihn. Aber ich habe ihn jetzt erst vor ein paar Tagen verstanden. Ich will immer den Weg wissen. Und Gott sagt, nein, du musst mich erkennen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Die ganze Zeit, wo auch Tests waren und was wird jetzt und ist ja noch nicht alles abgeschlossen. Ne? Die Stiftshütte studiert. Jesus betrachtet. Der Teufel wollte mir immer Klavier spielen und ich sage, hau ab. Und Jesus war da. Und ich habe immer wieder auf ihn geguckt. Ein Tausch hat stattgefunden. Er hat meine Sorgen genommen, meine Unruhe, hat mir seinen Frieden gegeben. Beschäftige dich mit ihm. Wisst ihr, betrachtet Jesus, steht in der Bibel, in Hebräer 12. Und das Wagnis lohnt sich. Verlass dich auf den Herrn, betrachte ihn. Das nächste Mal, wenn du in Angstzuständen bist, in Not, in Schwierigkeiten, in Depression, in Hoffnungslosigkeit, dann beschäftige dich nicht mit dir, sondern mit Jesus. Zum Schluss möchte ich schließen mit einem super, super Zitat von einem Bruder, der sagt, Gott sieht die Zukunft und hat sie so in Händen, dass für ihn das Zukünftige schon Gegenwart ist. Nochmal. Gott sieht die Zukunft und hat sie so in Händen, dass für ihn das Zukünftige schon Gegenwart ist. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir das neu lernen, dass wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen. Dass wir ihn wirklich diese Dinge übergeben. Dazu möge der Herr euch und mir helfen bei, dass es gelingt. Amen.